Es war viel Wind. Es war sowas von traumhaft. Wenn man bei so einer Welle ganz oben sitzt und die Welle ist so schnell, das halbe Boot guckt raus, hängt im Freien und du sitzt da oben drauf und kannst nur noch juchen. Und dann geht die Welle, weil sie schneller ist als das Boot, weg und du wirst von der nächsten Böe nach unten in das Wellental gedrückt. Und da musst du so aufpassen, dass du da nicht untergebuddert wirst. Das war so traumhaft und das werde ich auch nie vergessen, sowas. Aber es hat immer gejuckt in den Fingern. Ich habe zu gerne gesegelt.
Wo die Wellen brechen, ist das Glück mit uns.
Ja, liebe ZuhörerInnen, ich begrüße euch recht herzlich zu unserer weiteren Folge unseres Podcastes Seglerclub Hansa – Geschichte und Geschichten. Ich bin heute zu Gast bei Wilfried Werner. Wilfried Werner ist Jahrgang 37 und seit 1951 Mitglied im Seglerclub Hansa. Wir sitzen in seinem Esszimmer, schauen auf die novemberliche Terrasse hinaus und haben eigentlich so gar keine Gedanken an Segeln, aber genau das wollen wir eigentlich heute tun und mal sehen, wie der seglerische Lebensweg von Wilfried Werner verlaufen ist. Er ist ja 1951 in den Club eingetreten und war 1961 dann deutscher Meister in der U-Jugendklasse. Und wie man in 10 Jahren vom Eintritt in den Seglerclub Hansa dann deutscher Meister wird, das wollen wir versuchen heute Morgen herauszufinden. Also vielen Dank, Wilfried. Herzlich willkommen. Und jetzt erzählst du vielleicht dann unseren Zuhörern mal, wie du 1951, wer und was dich dazu gebracht hat, in den Club einzutreten.
Ja, guten Morgen oder guten Tag. Ich kann nur so sagen, dass ich mit 6 Jahren schon über den Ratzeburger See geschippert worden bin, in einem 15er Rennjolle namens Schwalbe, die mein Vater mit seinen Brüdern 1934 gebaut hat. Nach dem Krieg 1948 bin ich dann in den Club gekommen, da ich vorher schon im Bootshaus Mali, was ein privates Bootshaus war, aber Leute aus dem Seglerclub Hansa da mit ihrem Segelbooten lagen, die sie dann nach 1948, nachdem die Engländer die Boote zurückgegeben hatten, die sie abgeben mussten, hab ich dann versucht, da meine ersten Gehversuche auf einem Segelpönt. Bei Hans Manke konnte ich denn bei ihm an der Vorschule ziehen. Wir haben auf der Wagnitz sehr viele, sehr schöne Regatten gesegelt. Danach konnte ich umsteigen auf eine 20er Rennjolle, auf Z113, die wahrscheinlich heute noch lebt. Dadurch kriegte ich schon die ersten Gehversuche, die recht gut waren. Mein Vater war damals auch Mitglied und segelte mit seinen Brüdern zusammen eben die 15er Rennjolle Schwalbe. In der Jugendgruppe haben wir uns dann eben versucht, bei dem einen und bei dem anderen einen Vorschub zu ziehen, so wie man damals begann mit der Segelei. Und das Einzige, was damals war, alles, die ganze Segelei hat man sich mit den Augen abgeguckt. Wir durften dann auf den Schotenmarktregatten segeln und haben dann da versucht, unsere ersten Gehversuche als Skipper zu machen.
Was heißt Schotenmarktregatten? Dann wurde getauscht? Oder?
Ja, dann durften die Marten dann segeln. Ich segelte damals an der Vorschot bei Edde Reichel, der einen Piraten hatte, der aber dann bei der Vermessung durchfiel und Ausgleicher wurde. Ich segelte dann auch noch den Ausgleicher von meinem Onkel, auch ein durchgefallener Pirat, der nicht den Maßen entsprach, bis ich dann nun endlich und Gott sei Dank 1955, nachdem ich meine Lehre als Fliesenleger beendet hatte, mir mein eigenes Schiff zulegen konnte. Das war die OG 31. Das war meine erste U-Jolle. Ich durfte selbst noch nicht kaufen. Mein Vater musste den Kaufvertrag noch unterschreiben. Und zwar von Walter Wolf aus dem Lübecker Seglerverein.
Eine gebrauchte U-Jolle.
Ja. Aber davor haben wir sehr viel gesegelt in der Jugendgruppe. Wir waren zum Jugendseglertreffen auf der Schlei. Wobei die Boote noch auf dem Hänger in der Falkenstraße wurde von der Bundesbahn ein Hänger zur Verfügung gestellt, worauf dann die Boote geladen wurden. Der Pirat von deinem Vater. Und wir wurden dann mit 4 Mann zur Schlei geschickt. Alleine schon das Boot zu verzurren auf dem Waggon war schon ein Highlight. Aber dank von Melos Vater wurde das alles fachgerecht und super gemacht und so, dass auch das Schiff in Schleswig heil ankam.
Na, der Transport mit Eisenbahnwaggons war ja nicht so unüblich. Auch nach Segeberg ging es, glaube ich, immer
ja,
nach Eisenbahn.
Aber so lang nach Schleswig, wobei viele Boote da kaputt ankamen.
Beschädigt?
Ja, nur unser nicht, weil das ja fachgerecht verteut war. Das war 1951 das erste Mal, dass wir auf der Schlei waren. 1952 durften wir nicht, weil ich mir den Arm gebrochen hatte und Bernhard Lemke bestimmte, dass keiner fährt. Danach haben wir noch viele Jugendregatten gesegelt auf der Trabe, vor dem Seglerverein Trabe, mit Schiffen von Bruno Fischer und von Ali Bar, Piraten.
Ging es denn immer über den Wasserweg dann, wenn ihr an die Trabe gefahren seid?
Ja, sehr viel. Wir sind dann bis Falkendamm, haben auf dem Slipwagen über die Falkenstraße geschoben. Und dann bei Koch war der Kran. Und dann haben wir gekrant und da in die Trabe gesetzt. Wobei dann der Pirat von Annette Castelli, damals große Seglerin vom Lübecker Yachtclub, der Pirat aus dem Kran fiel und kaputt. Aber sie kriegte dann ein Vierteljahr später einen neuen Piraten von Bruno Steffen ab. Bruno Steffen war ja ein guter Bootsbauer.
Ja.
Alle Jugendlichen zu der Zeit bei uns in der Jugendgruppe fingen dann an zu lernen. Und wir haben aber trotzdem immer noch sehr viele Fahrten gemacht. Wir haben Nachtfahrten gemacht, hatten unseren Schlepper Willi Schütt oder Kalle Schütt mit der La Paloma und sind dann mit dem Schleppzug freitagsabends los bis nach Rotenhusen. In Rotenhusen wurde der Mast gesetzt, das Persenning übergezogen. Dann hat er uns über den See geschleppt, in den Domsee von Ratzeburg zu Globert, wo wir dann auch so ein bisschen, ja, schön was gegessen haben und anschließend geschwurft bis in den Morgen. Das Gleiche ging bei der nächsten Nachtfahrt nach Buchholz, wo das dann das Gleiche war. Und das haben wir alles in der Jugendgruppe selbst organisiert. Dann haben wir schöne Fahrten übernommen durch unseren Jugendleiter Fritze Waag, der gute Connection nach Berlin hatte. Und so sind wir dann zur Bootsausstellung nach Berlin gefahren, wobei ich das alles ein bisschen organisiert habe, weil wir zu der Zeit noch Visa gebraucht haben, um durch die Zone zu kommen. Und wir haben sehr schöne Tage erlebt. Auch die Jugendregatten im Städtekampf Lübeck-Ost-Berlin in Zeuthen waren wirkliche Highlights, die man nicht vergessen möchte.
In welchen Klassen wurde gesegelt? Auch in Pirat?
Es wurden in die Klassen Olympiajolle und Pirat gesegelt. Wobei ich das Glück hatte, eine O-Jolle zu bekommen, die schon drei oder vier Tage ohne Wasser lag.
Wurde die da zur Verfügung gestellt, die Schiffe?
Ja, die Schiffe, ja, genauso sind die ja zu uns gekommen. Die kamen aber dann auch hier mit einer Ärztin und Parteisekretär und. Und wurden sowas von beäucht. Und wir haben dann nur zu Fritze Waag gesagt, Fritze, mach dir keine Gedanken. Wir nehmen sie alle mit. Wir gehen heute aufs Riverboat. Und somit haben wir dann da die Tage mehr oder weniger auf dem Riverboat verbracht. Und am Tage haben wir eben am Ratzeburger See gesegelt. Da war das Segeln die schönste Nebensächlichkeit der Welt. Das war so toll. Und von diesen wirklichen Erlebnissen kann man wirklich zehren. Nachdem ich jetzt die O-Jolle OG31 gekauft hatte, habe ich sie dann mit Dieter Harz abgezogen, neu lackiert, auf Vordermann gebracht. Man muss sich vorstellen, der Mast hatte noch einen Jumpstach. Wer kennt heute noch einen Jumpstach? Was natürlich sofort abgebaut wurde. Und ich habe ja dann 55 im Herbst das Schiff gekauft und dann noch Absegeln damit gemacht. Bin natürlich absolut Letzter geworden. Gewonnen hat Harry Struck. Naja, die ganzen O-Jolle-Cracks waren eben alle noch dabei. Und ich kam nun als Neuling und wurde dann absolut Letzter auf der Wagnitz beim Absegeln. Aber das war so ein schönes Schiff und hat sehr viel Spaß gemacht. Bis dann 1957 plötzlich, ja, wir wollen uns ein paar neue O-Jolle kaufen. Und da tat sich dann Bernhard Lemke, Peter Wusin und ich zusammen und haben drei neue O-Jolle bei Gustav Hein in Elmshorn bestellt. Die Schiffe wurden nachher ausgelost. Ich wollte mein Schiff fertig haben, also mit Deck, mit allem drum und dran. Bernhard Lemke und Peter Wusin kriegten die Schiffe ohne Deck, die sie meinten, das müssten sie dann im Bootshaus machen. Dann kam die große Taufe, wobei es wurden auch drei neue Piraten getauft. Das war also wirklich ein großes Highlight im Seglerclub Hansa, dass wir drei neue Piraten und drei neue O-Jolle auf einem Schlag kriegten. Ja, und dann fing ich an, damit zu experimentieren. Bei dem ersten Experiment ging dann gleich der Mast kaputt. Die ganze Gühl war aufgerissen. Ich konnte den Mast nicht mehr gebrauchen. Gott sei Dank hatte Alfred Lippold noch einen Sprußmast liegen im Bootshaus, der gemacht wurde von Bruno Steffen, den er mir dann verkauft hat. Und das ist der Mast gewesen, mit dem ich dann auch alle Regatten, die ich dann gesegelt habe, gut nach vorne gebracht habe. Die ersten Regatten waren natürlich beschwerlich. Ich konnte nicht immer Erster sein. Ich bin auch nicht Erster geworden. Aber ich kam schon der Spitzengruppe ziemlich nahe. Bis dann 1961 die deutsche Meisterschaft auf dem Ratzeburger See war.
Ich würde gerne mal fragen hier. Dein Schiff hieß Tosca.
Ach so, das war, dann wurden die Namen ausgelost. Wir hatten dann abgestimmt, dass die Schiffe Troubadour, Turandot und Tosca heißen sollten. Jetzt konnte jeder in den Loskopf greifen. Ich hatte Glück, ich hatte den kürzesten Namen. Mein Schiff hieß Tosca. Und meine Boote, die alle danach gekommen sind, hießen alle Tosca. Die erste U-Jolle, die OG 31, hieß Don Juan.
Ich glaube, Troubadour war Peter Voisin.
Ja.
Und du warst dort, waren dann...
Über Better Lemke, ja.
Und zu den Masten nochmal. Also heute geht man hin und kauft sich irgendwie einen Mast von der Stange, mehr oder weniger. Vielleicht kann man nochmal ein bisschen messen. Aber damals, diese Holzmasten, waren ja ganz entscheidend, was für einen Mast man so bekam. Ja. Und ich weiß es noch von den Finn-Dingis, wie oft wurde da gehobelt und dann aufgeleimt, um in irgendeiner Form diese Mastkurve zu bestimmen.
So ist es richtig. Und zwar, damals war das ja zu der Zeit, dass die Masten auch nicht hart sein mussten und der Baum sehr weich, damit man unten den Bauch rausziehen konnte.
Ja.
Heute ist es genau umgekehrt. Heute hast du einen steifen Baum aus Aluminium und die Masten müssen sich biegen, dass du schon Zwischenrohr mit reinschieben musst, damit das untere Stück härter bleibt. Also es hat sich alles umgekrempelt, aber eben die Technik ist auch in der Orion-Klasse nicht stehen geblieben.
Wie war es denn so mit dem auswärtigen Segeln? Oder hatten wir ausreichend Regatten hier in der Region, dass man, also man braucht ja, wenn man irgendwann erfolgreich sein will, will man
da, ja, zu Travemünde Woche bin ich natürlich, zu Travemünde Woche bin ich gefahren. Hier auf dem Ratzeburger See war durchwachsen, da hier all die Cracks waren, wie Karl August Stolze, Rolf Lehmann, Peter Gollersch, Werner Firk und Heini Borchwardt, alle Spitzensegler und aus dem Lübecker Seglerverein, das Benfeld, Jochen Bonsack, alle sehr gute Segler, wo man sich dann auch behaupten muss. Meinen ersten großen Sieg habe ich dann auf der Jubiläumsregatta vom LSV errungen, wo ich bei der letzten Wettfahrt eben Heini Borchwardt 100 Meter vom Ziel über den Lappen gesegelt bin und habe damit den Gesamtsieg gehabt. Das sind alles so kleine Anekdoten, aber das sind alles so Wege auf dem, so kleine Schritte auf dem Wege eben zur Meisterschaft. Bei der Vermessung bin ich natürlich gleich mit meinem Mast durchgefallen, denn mein Mast war zu lang. Gott sei Dank war Alfred Bader, der mit Holz umgehen konnte wie kein anderer und der mir den Mast gekürzt hat. Somit musste natürlich auch alles andere wieder verändert werden.
Hat er unten abgesägt?
Ja. Hat unten abgesägt und alles wieder neu gemacht. Somit mussten ja auch die Wanden verkürzt werden. Damals hatten wir noch keine durchs Deck durchgehende und mit Flaschenzüge und wie auch immer. Es passte dann eben alles wieder und dann ging die Post ab. Bei der ersten, wir waren 61 schon am Bauen, am Ratzeburger See in Schanzenberg.
Also ich hau nochmal so da, ihr habt da, wenn man oben von der Bundesstraße abbiegt, hattet ihr ja eins dieser massiven Steinhäuser.
Das erste, das dritte.
Das dritte, das gehörte lange Jahre euch, da habt ihr gewohnt.
Ja.
Und da lag auch ein Schiff nachher. Müsste man sich damals für eine Meisterschaft in irgendeiner Form qualifizieren?
Nein.
Wollten die denn
ja, also mein Weg zur Ujolle ist an und für sich über Klaus Möbel gegangen. Und der kriegte die Ujolle OG 180. Und das war so ein hübsches Schiff. Und da habe ich mich in dieses Schiff verliebt. Und so bin ich überhaupt zur Ujolle gekommen. Ich habe nie vorher eine Ujolle gesegelt, aber immer nur mit der Ujolle geliebäugelt. Bis ich dann erfuhr, dass Walter Wolf verkaufen wollte. Aber es hat immer gejuckt in den Fingern. Ich habe zu gerne gesegelt.
Ich glaube, eure Generation, wir später vielleicht auch noch, wir haben ja auch viel mehr gesegelt. Also immer, wenn immer sich die Möglichkeit bot, waren wir auf dem Wasser.
Ja, wir haben, guck mal, wir hatten ja nur den einen, wir kriegten ja dank Fritze Wag, kriegten wir dann ja einen Jugendpirat. Und mit diesem Jugendpirat sind wir dann ja ja, haben wir Mast gelegt und dann sind wir, da gab es die Wappnitzbrücke noch nicht, eben nur durch die Wolgebrücke durch. Und dann sind wir nach Fischerbuden oder bis Fischerbuden, bis zur Eisenbahnbrücke gesegelt und wieder zurück und haben da unsere Wochenende bzw. unsere Sonntage verbracht. Und wir haben immer, der Pirat war voll, ich hatte meine Ujolle voll und wir haben so viel Spaß gehabt. Oder wir haben auf der Wagnitz gesegelt, das gibt es heute alles leider gar nicht mehr.
Und ich sage mal, die Wagnitz ist ja ein schwieriges Revier, also ein bisschen klein sicherlich, aber ich sage mal, wer auf der Wagnitz Regatta segeln lernt, der kann überall Regatta segeln.
So ist es richtig. Wir hatten eine Ujolle-Regatta auf der Wagnitz. Peter Kallis war Wettfahrtleiter, der saß damals noch bei uns auf dem Balkon, wie wir den Vorbau noch nicht hatten.
Ja.
Und ich kam oben bei Falkenwiese um die Ecke und war Achter. Und dann hat Peter Kallis nur gesagt, ihr braucht doch keine Sorgen zu machen. Der Dicke, das bin ich, der Dicke gewinnt das Ding sowieso. Und er hat das Ding gewonnen. Na, ich sage immer, sagst du ja auch, Mino, wer auf der Wappnitz segeln kann, der kann auf jedem Binnenrevier segeln.
Ja gut, dann nähern wir uns mal dem Jahr 61 dann so ein bisschen an.
Ich habe vorher nie die Ratzeburger Woche gewonnen. Und ich habe in meinem Leben nur einmal die Ratzeburger Woche gewonnen. Ich habe da zwar mitgesegelt und bin einmal Zweiter geworden bei der Ratzeburger Woche, aber sonst war ich auf der Ratzeburger Woche nie gut. Travemann der Woche, die vor der Deutschen Meisterschaft waren, bin ich Vierter, Sechster und Siebter geworden. Und da waren dann die Klecks aus Hamburg noch dabei, Hajo Fritze, Olympiateilnehmer, außer Hajo Fritze Stefan Döbler. Damals gab es noch Soltau, der fast alles gewonnen hatte. Dann gab es Dieter Wortmann, der sehr gut war. Und das war auf der Deutschen Meisterschaft auf dem Ratzeburger See 1957. Wobei wir alle noch 1957 noch Merkur gesegelt haben, wo man sich in kalten Sommertagen noch mit zudecken konnte. Und Dieter Wortmann dann das erste Dacron-Segel hatte und ist dann mit uns um die Orden gesegelt. Und wir ein ganz dickes Gewitter hatten, das von 1957, das hatte ich vergessen. Und ich aber das heil überstanden habe und in der Gesamtwertung, glaube ich, 8. oder 9. geworden bin. Das war aber noch mit der OG 31. So, und jetzt nähern wir uns dann eben 1961. Die erste Regatta auf dem Ratzeburger See, der Deutschen Meisterschaft, zog ein dickes Gewitter auf und ich lag hoffnungslos am Tampen und bin in dem Gewitter nach vorne gefahren auf dem 5. Platz. Ich war also gerne und mit viel Wind unterwegs. Die zweite Regatta gewann August Stolze und ich wurde Zweiter. Die dritte Regatta bin ich Erster geworden und Karl August Stolze abgehängt. Und die vierte Regatta wurde ich auch noch Erster. Die fünfte Regatta wurde wegen Flaute abgebrochen und somit wurden vier Regatten gewertet und ich war Deutscher Meister. Es waren schöne Tage, anstrengende Tage, weil wir viel Wind hatten und am letzten Tag keinen mehr. Leider, wenn wir dann letzten Tag noch zwei Regatten gesegelt hätten, wo noch viel Wind war, wäre es wahrscheinlich genauso ausgegangen. Großer Flautensegler bin ich nie gewesen.
Ich glaube, der Titelverteidiger war damals Voigtke.
Uwe Voigtke war Titelverteidiger. Uwe Voigtke, einer der besten Ojon-Segler, die wir je hatten. Und war auch vorher und nachher immer wieder vorne.
Also ich habe hier nochmal eine Liste von damals. Und was mich da so ein bisschen irritiert hat, weil ich das Punktsystem noch gar nicht kannte. Ihr hattet da 1400 Punkte.
Ja.
Ich habe dann immer versucht zu ergrübeln, ja, wer wohl wie viele Punkte für welchen Platz bekam.
Ja, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich das Heinz Siemers eine Tabelle gemacht hatte in Form eines Kreises und darauf mit einem Pfeil genau ablesen konnte, wie viele Punkte der erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte kriegte. Das war das damalige Punktsystem. Ich habe diese Tabelle leider nicht mehr, die ist wohl beim Umzug abhanden gekommen.
Nach der Deutschen Meisterschaft kam ja gleich die Travemünder Woche.
Ja.
Und da habe ich hier nochmal einen alten Zeitungsartikel mitgebracht.
Ja.
Wilfried Werner gleich Tagessieger. Travemünder Woche begann bei idealem Segelwetter mit spannenden Wettfahrten. Und dann hast du gleich
Fünf Erste
hast du da gehört.
Ja.
Wilfried, ich würde in diesem Zusammenhang gerne noch mal ein anderes Thema anschneiden. Die Meisterschaft und auch die Treffen in der Woche fanden ja in der ersten Augusthälfte 1961 statt.
Ja.
Und wenn wir uns zurückerinnern, 13. August 1961, der Mauerbau, das war ja doch ein einschneidendes Ereignis. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, ob das euch als Segler in irgendeiner Form betroffen hat.
Ja, es ging hauptsächlich auch um die Berliner Segler, die jetzt da waren, jetzt in den langen Jahren schon zu Freunden geworden. Vor allen Dingen Uwe Voigt, mit dem ich sehr eng befreundet war. Ich hatte ihn ja eingeladen, ich würde mich gerne stellen. Und dann könnte er das ja ausmerzen, dass er nun die deutsche Meisterschaft nicht gewonnen hatte. Er hat es dann aber vorgezogen, bei Karl August Stolze auf seine Segeljacht zu gehen, um zuzugucken. Aber hinterher nur gesagt hat, auch heute hätte ich nicht eine Chance gehabt.
War viel Wind da.
Ja, es war viel Wind. Es war sowas von traumhaft, wenn man bei so einer Welle ganz oben sitzt und die Welle ist so schnell, das halbe Boot guckt raus, hängt im Freien und du sitzt da oben drauf und kannst nur noch juchen und dann geht die Welle, weil sie schneller ist als das Boot, weg und du wirst von der nächsten Böe nach unten in den Tal, in das Wellental gedrückt und da musst du so aufpassen, dass du da nicht untergebuddert wirst. Das war so traumhaft und das werde ich auch nie vergessen, sowas.
Hattet ihr denn damals schon eine vernünftige Lenzer? Also das gab ja einen doppelten Boden und sowas, war ja noch nicht vorhanden in den Urlauben.
Nein, das war ja das eine, dass ich mir von meiner Frau habe einen Spritzpersenning nähen lassen.
Ja, das war ja üblich bei den Ojolen, so bis zum Schwertkasten so ein Spritzpersenning noch überzuziehen.
Ja, und dann kam Horst Schnurr mal längsseits mit seinem FD und fragte, ob er ein Eis kriegen kann und ist dann leider umgekippt. Ja, aber das nebenbei. Und, aber wir haben, zu der Zeit hatte ich dann schon nicht die heutigen Lenzer, sondern das waren noch Rohre. Rohr im Rohr, was man dann drunter drückte. Und so wurde ich dann mein Wasser schon los.
Aber die erforderten eine ganz schöne Geschwindigkeit. Also eine höhere Geschwindigkeit als die heutigen Lenzer.
Ja, natürlich. War natürlich. Aber dadurch, dass ich nicht so viel Wasser übergenommen habe, war das natürlich top. Ne? Ja, Travemann der Woche war nach der deutschen Meisterschaft traumhaft. 5 Erste zu fahren. Und alle Cracks waren da, außer Uwe Voigt. Und keiner hatte einen Hauch einer Chance.
Lass uns aber nochmal zurückkommen auf diese Situation, die damals so...
Auf den Mauerbau.
Auf die Mauerbau,
ja. Ja, wir hatten ja nun ostdeutsche Segler da. Keiner wusste jetzt im Grunde genommen genau, was los ist. Es waren ja alles neue Situationen. Aber wir hatten keine ostdeutschen Orion-Segler. Wir hatten nur die West-Berliner Orion-Segler, die da waren. Die nun nicht wussten, was, wenn sie zurückfahren, was an der Grenze passiert. Aber das hat sich dann nachher auch alles zum Guten ergeben.
Denn die Auswirkungen auf den Sport waren ja doch schon beträchtlich.
War schon beträchtlich. Vor allen Dingen ging es da ja los dann, dass wir signalgebende Kartuschen kriegten. Falls wir abgetrieben werden in den Ostteil, an die mecklenburgische Küste, dass wir dann Signale geben konnten.
Parallel zu dieser Orion-Regatta fand damals der Finn Gold Cup statt. Gold Cup bei den Findingis ist die inoffizielle Weltmeisterschaft. Ja. Und da waren natürlich auch Segler aus der DDR, die dann aber auf einen Start verzichteten, weil die Veranstalter sich weigerten, neben der deutschen Fahne auch die Fahne mit Hammer und Sichel hochzuziehen.
Ja.
Und das war für die Russen dann ein Glücksfall, weil nämlich deren Boote in Polen festhingen und sie deswegen die Boote von den ostdeutschen Seglern bekamen und mit diesen dann teilnehmen konnten.
Ja.
Also wie gesagt, die Auswirkungen auf den Sport waren schon enorm und ganz gravierend war es da 1964 bei den Olympischen Spielen in Tokio. Damals gab es noch eine gesamtdeutsche Mannschaft und die Ausscheidungsregatten fanden einmal im Osten statt und eine zweite Serie für die Findingis jetzt in Travemünde. Gab es dann ein Teamsegeln der ostdeutschen Segler und unseren Olympia Aspiranten Willi Kuhweide, der wurde so nach hinten gesegelt. Daraufhin haben die Deutschen die weitere Teilnahme abgebrochen, sodass es keinen eindeutigen Sieger gab. In der Folge sind dann beide Finns in Tokio angereist. Dort entschied das Olympische Komitee, man solle jetzt eine erneute Ausscheidungsregatta segeln. Das wäre so quasi Matchrace dann geworden. Das haben die Ostdeutschen dann verweigert. Und am Tage der ersten Regatta wollten beide aufs Wasser und da haben die Organisatoren es dann verhindert, dass Bernd Demel, also der ostdeutsche Segler, seinen Finn ins Wasser lassen konnte. und Willy Kukuweide gewann dann ja die Goldmedaille und damit waren alle Diskussionen dann mehr oder weniger auch erledigt.
Ja, ja, das Schiff, das Goldschiff von Willy Kukuweide ist in Bremerhaven im Schifffahrtsmuseum.
Darling hieß es.
Dann. Darling. Darling,
ja. Ja. Warst du denn 61 schon motorisiert und hattest einen Hänger? Oder wie lief das damals? Denn wenn du jetzt 62 auch zur deutschen Meisterschaft wolltest, musstest du ja irgendwie mobil sein, um da hinzukommen.
Mein Vater war ja Bauleiter bei der Firma Behrens und Sohn. Und somit hatten die auch einen LKW. Und dieser LKW, da wurde die Ojola auf den LKW gepackt und nach Travemünde gefahren und auch wieder abgeholt. Später hatte ich dann einen Hänger von Karl-Auge Stolze und kriegte dann einen Käfer mit Anhängerkupplung zur Verfügung gestellt von Karl-Auge Stolze. Da bin ich dann mit nach Berlin gefahren und habe in Berlin aber mein Waterloo erlebt. Da muss man genauso segeln können wie auf der Wagnitz. Ich bin mit dem Wannsee nie so gut klargekommen.
Aber du warst dann ja doch noch mal wieder auf anderen Meisterschaften nah dran am Meister.
Ja, ich bin dann 1962 zum Baldeneysee gefahren. Und auf dem Baldeneysee war dann, das ist ein Stausee, das war so kurios. Und bin dann leider nur Fünfter geworden in der Gesamtwertung. Habe aber den damaligen deutschen Meister zum Meistertitel verholfen. Hein Möller aus Essen. Der war so knuffig, der Junge, in dem ich in der letzten Regatta, ich muss dazu sagen, ich habe geführt, den ganzen Stausee runter. Und auf der Zielkreuz bin ich leider in ein Loch gefahren, bin dann aber rausgekommen. Und Hein Möller führte und ihn auf den Fersen war Udo Wandhoff. Und Udo Wandhoff hätte nur Zweiter werden müssen, um deutscher Meister zu werden. Das war aber so ein Idiot, dass ich gesagt habe, der darf kein deutscher Meister werden. Und dann habe ich ihn mir zu Brust genommen. Und dann ist er nur Vierter geworden. Ich bin Zweiter geworden und er ist Vierter geworden. Und somit war Hein Möller deutscher Meister. Dann war 1964, bin ich nicht weggefahren, weil da mein erstes Kind unterwegs war. Und 1965 war Deutsche Meisterschaft in Plön und habe da dann bei der ersten Regatta gleich einen Fehlgriff gemacht. Ich kriegte in der Zwischenzeit ein neues Segel, was sehr bauchig war. Es blies sie bei der ersten Regatta fürchterlich auf und ich mit diesen vollbauchigen Lappen leider nur 13. wurde. Und das hat mir im Grunde genommen das Genick gebrochen. Denn anschließend habe ich nur einen zweiten und nur Erste gefahren.
Und der 13. zählte mit.
Und, ja, und dieser 13. Platz hat dann nur zum dritten Platz gereicht, leider. Aber das war schon in Ordnung. Ja, 1966 habe ich dann ein Haus gekauft und dadurch kam die Segelei ein bisschen zu kurz. 1968 habe ich die Ojolle verkauft und die ging zum Seglerverein Wappnitz. Und ich weiß bis heute nicht, wo die OG 372 geblieben ist. Ich kaufte dann einen 20er Jolenkreuzer, der sehr schnell war bei Flaute, aber bei Wind überhaupt nicht in Gange kam und den ich dann 1970 durch Peter Kallis verkaufen konnte. 1971 habe ich dann einen Fit gekauft. Das ging so schlecht und recht, hat einigermaßen Spaß gebracht. Dann kaufte ich die Ojolle 539. Und die zum Laufen gebracht. War nicht schlecht. Und dann kam Dietrich Wels mit einer neuen Ojolle, und zwar die OG 840. Das war so ein wunderhübsches Schiff. Da habe ich nur zu ihm gesagt, ich sage, Dietrich, wenn du das Schiff verkaufen willst, dann rufst du zuerst mich an. Und so ist es passiert. Wir haben 1977 habe ich denn das Schiff von Dietrich Wels übernommen. Und das Schiff lief und lief und lief. Bin da zwar kein deutscher Meister mitgeworden, aber ich habe viele Regatten gewonnen. Bis ich das Schiff 1997 verkauft habe an einen Ojolensegler aus Eutin. Und in dem Folgejahr ist der Schuppen abgebrannt, in dem das Schiff lag. Ich muss dazu sagen, dass ich aber 1995 mir noch einen 15er Jolenkreuzer dazu gekauft habe, die 734. Und das war sehr schön. Das hat ganz, ganz viel Spaß gebracht. Wir hatten noch Deutsche Meisterschaft auf dem Ratzeburger See. Die habe ich zwar auch nicht gewonnen, die hat Uwe Wolte gewonnen. Aber ansonsten, was ich noch sagen wollte, ich war in Holland zur Europameisterschaft, inoffizielle Europameisterschaft, das hieß Goldene Ojolle. Wir waren die ganze Creme aus Holland und aus Deutschland da. Und dann bin ich Dritter geworden, auch mit mehreren ersten Plätzen. Das war noch mit der OG 372, bei einer Regatta, bei ganz viel Wind, fast über 8 Windstärken. Es war kein Segel mehr, es war nur Überleben, aber mir war das Vorstach gerissen. Ich habe das in der Welle dann zusammengeknotet mit dem Tampen und bin dann als Zehnter ins Ziel gekommen. Was hatte ich denn noch an Regatten? Bin noch auf dem Gardasee gewesen zur Europameisterschaft. Da sind wir, das war auch ein Highlight im Grunde genommen, wo wir mit 6 Ojolen aus dem Club am Gardasee gewesen sind und haben da eine ganz tolle Woche verbracht. Und von da bin ich dann mit Holger Gubitz zurückgefahren zum Ammersee zur Deutschen Meisterschaft. Und ja, aber ich bin nie mehr so nach vorne gekommen wie. Aber man ist auch schon älter geworden, man ist nicht mehr so schnell. Ja, dass ich zwischendurch habe ich dann nochmal versucht, auf dem Drachen zu segeln, auf dem Gardasee, wobei ich da einen schweren Unfall hatte. Ein Münchner Zahnarzt hat uns zusammengefahren und ich lag in Malchesen im Krankenhaus. Auf der Zielkreuz hatten wir Wegerecht und er wollte hinten rum und hat die Segel aber nicht aufgemacht. Dann kriegst du kein Schiff mehr. Nee. Und genau mittschiffs uns gerammt. Olaf Stormer hat sich dann ins Kajütendeck geflüchtet. Der Steuermann Wolfgang Burmann lag hinten drin. Bloß bei mir ist er dann mit dem Stiefel über die Schulter gefahren. Dann nochmal mit dem 20er-Jahrenkreuzer zur besten Ermittlung. Das war die damalige deutsche Meisterschaft, der 20er-Jahrenkreuzer. Das war der 20er-Jahrenkreuzer von Klaus Kallis, den vorher keiner zum Laufen gebracht hat. Aber ich habe ihn als Vierter bei der besten Ermittlung in Berlin gebracht, auf dem Wannsee. Den Wannsee, den ich so gehasst habe. Ob die Segeln hat immer Spaß gemacht, mehrere Eisarschregatten gesegelt. Einmal bin ich Dritter geworden und schwerster Eisarsch. Ja, das waren so meine Ausflüge.
70 Jahre Hansa, ich danke dir ganz, ganz herzlich für diese spannenden Einblicke in deine doch sehr aktive Seglerzeit.
Dankeschön.